Jesus Christus, der einzigartige Sohn Gottes. Jehovas Zeugen glauben nicht an Jesus Christus. Diese Aussage hört man immer wieder von außenstehenden Personen. Wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Jesus Christus wird doch in unseren Veröffentlichungen mehr als zur Genüge erwähnt. Auch das Lösegeld und die damit verbundene Erlösung durch unseren Glauben an Christus wird in unseren Veröffentlichungen immer wieder betont. Dennoch haben viele Außenstehende, aber auch immer mehr Brüder in unseren Versammlungen das Gefühl, dass uns durch die Organisation ein verfälschtes Bild von Jesus Christus gezeigt wird. Welche Rolle spielt Jesus Christus in unserem Glaubensgebäude wirklich? Tatsächlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Person Jesus Christus bei uns in vielerlei Hinsicht anders gesehen wird als in den anderen christlichen Religionen. Eine exemplarische Aussage finden wir in der Broschüre »Höre auf Gott und lebe für immer«, eine mit bunten Bildern naiv aufgemachte Broschüre für Menschen, die schlecht oder überhaupt nicht lesen können. Schon der Titel dieser Broschüre suggeriert dem Leser, dass es auf das Hören im Sinne von Gehorchen, sprich dem Einhalten der Gesetze Gottes ankommt, um ewig zu leben. Der Titel dieser Broschüre ist an Jesaja 55,3 angelehnt. Doch wenn wir diese Verse im Zusammenhang lesen, wird uns eigentlich ein ganz anderer Sinn vermittelt. Gott fordert hier die Israeliten, aber auch alle anderen Menschen auf: Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn, Jesus Christus, den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Der Sinn dieser Aufforderung besteht also darin, den Ruf Jehovas zu hören, sich der Rettungsvorkehrung durch Jesus Christus zuzuwenden, der beständigen Gnade durch den Bund mit David, dessen Erfüllung in Christus zu sehen ist. Auf diese Botschaft der Gnade Gottes sollen alle Menschen hören. Leider ist von dieser Gnadenvorkehrung in dieser Broschüre so gut wie nichts zu lesen. Auf Seite 6 dieser Broschüre wird auf Jesus Christus hingewiesen, Zitat: Zuerst machte Gott einen besonderen Engel. Dieser Engel kam später auf die Erde und wurde Jesus Christus genannt. Kein Wort davon, dass es sich bei Jesus Christus um den einzig gezeugten Sohn Gottes handelt. Lediglich ein besonders von Gott gemachter Engel wurde, wie später gesagt wird, dazu benutzt, um uns von der Sünde zu erlösen. Zitat Seite 16: Jehova schickte diesen besonderen Engel auf die Erde. Jesus war genauso lieb wie Jehova. Mutig erzählte, predigte er anderen die Wahrheit über Gott. Weiter auf Seite 18, Zitat: Jehova hat ihn wieder lebendig gemacht. Er sollte wieder als Engel im Himmel leben. Später hat Jehova diesen Engel dann zum König gemacht. Diese vereinfachte Darstellung über das Wesen Jesu macht deutlich, wie Jesus Christus nach Ansicht des treuen und verständigen Sklaven von uns gesehen werden soll. Ein von Gott erschaffener, besonderer Engel, nur um sein Leben für die Menschheit zu opfern und so den Namen Gottes zu rechtfertigen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass, wie es scheint, die Organisation eine wichtigere Bedeutung im Leben eines Zeugen Jehovas spielt als der Sohn Gottes. Die Organisation ist die Mutter wahrer Christen, so steht es im Wachturm vom 1. Juli 1957. Diese Ansicht wird auch heute noch vertreten. Man meint hier natürlich in erster Linie die himmlische Universalorganisation, die man als die Mutter Jesu sieht. Diese geistige Mutter hat einen angeblichen, sichtbaren Mitteilungskanal, der für alle Glieder der Versammlung Verantwortung trägt. Dieser Mitteilungskanal ist der angeblich sichtbare Teil der Universalorganisation. Wenn dieser sichtbare Teil der Organisation oder Mutter zu uns spricht, spricht Gott Jehova zu uns. Gemäß ihrem Selbstverständnis ist ohne sie die Bibel nicht zu verstehen. Man kann sich gut vorstellen, wie diese Ansicht die Rolle Jesu Christi und des Heiligen Geistes bei denen abmindert, die diesem Anspruch folgen. Und das ist der schwerwiegendste Aspekt an dieser Sache. Wenn die Mutter mit Unterstützung des Vaters spricht, so muss man sich fragen, welche Rolle spielt dann noch der Sohn? Lässt die Bibel den Schluss zu, Jesus Christus sei nur ein besonderer Engel? Der Apostel Paulus schrieb an die Hebräerchristen: Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn sagt er, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Hebräer 1, 1-10 nach Luther. Die Aussage des Paulus Jesu betreffend ist deutlich. Er ist das Ebenbild im Wesen Gottes. Er ist um vieles höher und mächtiger als Engel, ja, er ist Gott, wie sein Vater ein Gott ist. Jesus Christus als einen besonderen Engel zu bezeichnen, grenzt an eine Beleidigung Gottes. Ist Jesus der Hauptvermittler? Ein weiterer Beweis, dass die Rolle Jesu Christi, wie es scheint, bewusst heruntergespielt wird, findet sich schon in der Neuen Weltübersetzung. Warum wohl haben die Herausgeber der von der Wachturmgesellschaft verbreiteten Neuen Weltübersetzung Christus in mehreren Textstellen als Hauptvermittler bezeichnet? So wird Jesus zum Beispiel in dem bekannten Text aus Hebräer 12,2 nach der Neuen Weltübersetzung genannt, während wir unseren Blick auf den Hauptvermittler und Vervollkommner unseres Glaubens, Jesus, gerichtet halten. Alle anderen Übersetzungen sprechen ähnlich wie die Luther-Übersetzung vom Vollender unseres Glaubens. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Was mag also der Grund für den Gebrauch des Begriffes Hauptvermittler sein, zumal doch im 1. Timotheus 2,5 Jesus als der eine Mittler, ja als der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen kundgetan wird? An dieser Stelle sagt das übrigens auch die Neue Weltübersetzung. Warum spricht sie dann von Jesus als dem Hauptvermittler? Wenn wir uns andere Begriffe vor Augen führen, die mit der Silbe Haupt verbunden sind, dann ist eine Sache auffallend. Spreche ich von einer Hauptstadt, dann deshalb, weil es Nebenstädte gibt. Spricht man von einer Hauptsache, dann gibt es Nebensachen. Sollte also bei der Verwendung des Wortes Hauptvermittler der Gedanke an eine Art von Nebenvermittler mitschwingen? Im englischen Wachturm vom 15. November 1979 wird hervorgehoben, dass Christus nur der Mittler für die 144.000, für die Klasse der Gesalbten sei. Sollte man daraus schließen, dass die sogenannten anderen Schafe keines Mittlers bedürfen? Oder sind 144.000 ihrerseits Mittler für die anderen gläubigen Menschen? Wird deshalb betont, dass diese anderen mit den Gesalbten zusammenarbeiten, das heißt sie anerkennen und ihnen als Klasse gehorchen müssen, weil davon ihre Rettung abhängt? Heute kann man diese Lehre immer noch zwischen den Zeilen erkennen, so etwa wenn eben Jesus als Hauptvermittler genannt wird. Es ist dann auch kein Wunder, dass viele Zeugen den Sklaven als Nebenvermittler sehen, als wäre ihre Rettung von ihrer Einstellung und ihrem Gehorsam dem Sklaven gegenüber abhängig. Was sagt uns die Bibel über Jesus Christus, den einzig gezeugten Sohn Gottes? Ein Wort vorab. Das Wesen Gottes völlig zu erfassen und zu verstehen, ist für uns Menschen nicht möglich. Auch das, was hier anhand der Bibel versucht wird aufzuzeigen, soll nicht den Eindruck erwecken, es wäre alles richtig erkannt. Würden wir das Wesen Gottes verstehen, wäre er nicht Gott. Die Frage, ob Gott ein dreieiniger Gott ist oder wie genau Jesus ins vormenschliche Dasein kam und welche Substanz er besaß während seinem vormenschlichen Dasein, alle Versuche, diese Fragen zu klären, führen nur zu Streitdiskussionen. Wir können uns nur an das halten, was wir anhand der Bibel schlussfolgern können. Die Bibel offenbart uns anhand vieler Stellen eindeutig, dass Jesus eine besondere Nähe zu Gott hat, die nicht mit der eines Engels gleichzustellen ist, auch nicht mit der eines besonderen Engels. Jesus nennt Gott seinen Vater, nicht nur im Vaterunser. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11,27. Was soll diese Bezeichnung Sohn genau umschreiben? Bezeichnet sich Jesus als wirklichen Sohn, der mehr ist als ein besonders geliebtes Geschöpf Gottes, oder ist er von Gott adoptiert? Als er öffentlich bei der Heilung eines Gelähmten sagt, deine Sünden seien dir vergeben, stutzen die jüdischen Schriftgelehrten, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Markus 2,7. Im griechischen Kulturraum konnte die Frage noch präziser gestellt werden. Wird Jesus nur als Sohn Gottes bezeichnet, weil er von Gott quasi adoptiert wurde, oder ist er nach seiner Natur, nach seinem Wesen wirklich Gottes Sohn? Wir wissen, dass Jesus vom Hohen Rat wegen Gotteslästerung verurteilt wurde. Sie sagten, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Er antwortete ihnen, auch wenn ich es euch sage, ihr glaubt es mir ja doch nicht. Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen. Da sagten alle, du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da riefen sie, was brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es selbst aus seinem eigenen Mund gehört. Lukas 22,67-71. Jesus nennt Gott ausdrücklich Vater. Jesus ist kein Geschöpf, sondern von Gott gezeugt, das heißt aus dem Vater hervorgegangen und damit Gott wesensgleich. Wie können wir diese Aussage mit den biblischen Schriften stützen? Matthäus überliefert das Bekenntnis des Petrus, der auf die Frage Jesus, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Antwortet, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Matthäus 16,15-17. Ist nun Jehova Gott und Jesus Christus zusammen mit dem Heiligen Geist eine Person, gleich an Macht und Herrlichkeit, wie es die Lehre der Dreieinigkeit sagt? Die Bibel lässt diesen Schluss nicht zu. Jesus ist der Anfang vor aller Schöpfung, aber kein Geschöpf wie alle anderen Geschöpfe, die nach und durch ihn ins Dasein kamen. Vor allen Geschöpfen als Anfang hat Gott aus sich heraus eine vernunftbegabte Kraft gezeugt, welche Logos genannt wird. Lesen wir Johannes 1,1. Dieser Text wird von den Dreieinigkeitsverfechtern gerne als Beweis angeführt. Gott und Christus sind in einer Person vereinigt. Und das Wort Logos war Gott. Doch ist dies wirklich die Aussage? Unterschiedliche Bibelübersetzungen verhelfen uns zu einer genaueren Erkenntnis, zum Beispiel die Schlachter-Übersetzung. Im Anfang war das Wort, und das Wort Logos war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Johannes 1,1 nach Schlachter. Oder? Zu Anfang war das Wort, und das Wort war zu Gott hingewandt. Und wie Gott war das Wort. Neuevangelische Übersetzung. Jesus oder das Wort Logos ist demnach wie Gott in allen seinen Eigenschaften, aber nicht Gott selber. Das Wort war göttlich oder göttlicher Natur, es war wie Gott. Diese Übersetzung wie Gott ist noch genauerer als ein Gott, wie es die Neue Weltübersetzung sagt. Ein Gott impliziert schnell den Gedanken, das Wort sei ein Gott von vielen Göttern. Nein, es war wie Gott, der Vater. Man kann auch sagen, Jesus ist auch wie Gott, weil er der Sohn Gottes ist. genauso wie du Mensch bist, weil dein Vater Mensch war. Diese Aussage ist also deutlich und klar. Jesus ist der Sohn von Gott, Gott ist der Vater. Nun wissen wir, dass die Bibel von vielen Söhnen Gottes spricht. Auch die Engel werden als Söhne Gottes bezeichnet, ja sogar Adam, der erste Mensch. Daran sehen wir, dass der Ausdruck Sohn Gottes vielfältig gebraucht wird. Der Ausdruck Sohn oder Söhne wird oft auch in Verbindung mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gebraucht. Zum Beispiel die Söhne Israels, die Söhne des Lichts oder der Finsternis. Doch weder die Engel noch Adam, der erste Mensch, wurden von Gott direkt gezeugt, sprich sind aus Gott hervorgegangen und damit wie Gott. Sie sind nicht als Teil Gottes zu sehen, sondern sie sind erschaffen worden. Von einem menschlichen Sohn sagt man, er sei ein Teil seines Vaters, er ist aus ihm hervorgegangen, obwohl der Sohn natürlich eine eigenständige Person ist. Warum ist das Wort oder Logos eine passende Bezeichnung für Jesus Christus? Der griechische Ausdruck Logos verfügt über einen außerordentlich weiten Bedeutungsspielraum. Er wird unspezifisch im Sinne von Wort und Rede sowie deren Gehalt, Sinn gebraucht, bezeichnet aber auch das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt, zum Beispiel Vernunft, wie auch ferner ein allgemeineres Prinzip einer Weltvernunft oder eines Gesamtsinns der Wirklichkeit. Logos oder Wort ist deshalb eine passende Bezeichnung, weil er dem väterlichen Willen dient und weil er aus dem Vater durch dessen Wollen oder Willen zu einem bestimmten Vorhaben erzeugt worden ist. Vor dem Wort steht der Wille oder der Gedanke an ein Vorhaben. Mit dem Wort beginnt der Gedanke Wirklichkeit zu werden. Es ist deshalb in diesem Zusammenhang für uns von besonderer Bedeutung, wenn wir im Schöpfungsbericht immer wieder lesen und Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Es gab einmal eine Zeit, da er, Jesus Christus, der Sohn Gottes als Person nicht war, aber in Gott und durch Gott sozusagen mit ihm existierte, so wie ein menschlicher Vater schon den Samen seiner Kinder in sich trägt, aber diese Kinder als Person noch nicht existieren. Dieser Vergleich ist aber nur als ein Versuch zu sehen, diese Erklärung für uns verständlich zu machen. Bevor er gezeugt wurde, war er nicht, und er ist auch nicht aus dem Nichts geworden, sondern aus Gott. Da er aus Gott ist, hat er die gleiche Hypostase, Substanz oder Wesenheit wie Gott. In diesem Sinne lässt sich Johannes 1,1 erklären. So ist auch die Aussage Jesu zu verstehen, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, oder wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Er sagt, ich und der Vater sind eins und nicht einer. Als Neutrum bezeichnet eins die Wesensgleichheit und Harmonie in einer Gemeinschaft und nicht die Einheit in einer Person. Die Aussage eins sollte auf den Einklang untereinander und die Übereinstimmung im Denken und die Verbundenheit in der Liebe gehen. Deshalb bilden Vater und Sohn eine Einheit durch ihre Wesensgleichheit, Einmütigkeit, Zuneigung und Liebe. Er bestand schon vor aller Schöpfung als das Wort, das Gott war und bei Gott war. Diese vor der Schöpfung geschehene Geburt drückt keinen Beginn einer Existenz aus, sondern das Heraustreten Jesu aus Gott. So wie sich jemand äußert und das Wort aus seinem Mund kommt, trat Jesus in Erscheinung. Doch existiert hat er schon vorher in Gott. Um beim Wort oder Logos zu bleiben, es existierte in Gott als Gedanke, Gefühl, als Plan, als Wille und Geist schon lange, bevor er als Wort oder Logos in Erscheinung trat. So ist Jesus Christus nicht als hierarchisch untergeordnetes Halbgottwesen zu betrachten, das nur die Rolle eines besonders kostbaren Besitzes Gottes darstellt, sondern er ist nach der Bibel Gott selbst, der sich uns in Wort und Fleisch mitgeteilt hat. Gott tritt in unserem Wahrnehmungsvermögen auf als das Wort. Jesus ist nicht sozusagen das erste Geschöpf Gottes, so wie es uns mit Bezug auf Kolosser 1,15 von der Organisation gelehrt wird. Lesen wir die Verse aus Kolosser 1,15 genau, so erfahren wir, dass er schon vor aller Schöpfung existierte und nicht als Anfang der Schöpfung, wie es in der Neuen Weltübersetzung gesagt wird. Luther übersetzt diesen Vers: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser 1,15 nach Luther. Die Neue Weltübersetzung lässt das kleine Wort vor einfach weg, indem sie sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Gemäß der Übersetzung von Luther und auch aller anderen Übersetzungen kam Jesus als Erstgeborener direkt aus Gott noch bevor die Schöpfung überhaupt begonnen hatte. Wer behaupten will, dass Jesus auch nur ein Geschöpf sei, tritt diese biblische Aussage mit Füßen. Eine Schöpfung kann nicht erst beginnen, nachdem schon ein Geschöpf geschaffen wurde. Wenn Jesus als der Erstgeborene vor aller Schöpfung bezeichnet wird, schreibt ihm die Bibel alles zu, aber niemals das Wesen und die Natur eines Geschöpfs. Jesus ist kein Geschöpf. Jesus ist Gott, da er aus Gott ist, so wie der Sohn eines menschlichen Vaters ein Mensch ist. Paulus schrieb an die Hebräer, um den Unterschied zwischen einem Engel und dem Sohn zu zeigen. Aber von dem Sohn sagt er, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Hebräer Kapitel 1. Der Begriff Erstgeborener aller Schöpfung lädt zu der Sichtweise unserer Organisation ein, Jesus sei als das erste Geschöpf anzusehen. Natürlich reiten Jehovas Zeugen gemäß dieser Belehrung genau auf diese Auslegung von Kolosser 1,15 herum, um Jesus als unterqualifizierten Gott erscheinen zu lassen. Doch diese Auslegung ist nur mit der Neuen Weltübersetzung möglich. Diese Herabstufung zieht sich durch bis hinab zu der Behauptung, Jesus sei nur ein besonderer Engel. Ist Jesus als Werkmeister Gottes zu sehen? Gerne wird auch Sprüche 8,30 angeführt, wo die Neue Weltübersetzung das vormenschliche Dasein Jesu mit der Rolle eines Werkmeisters beschreibt. Doch auch hier hat das hebräische Stammwort eine vielfache Bedeutung, die nichts mit der Tätigkeit eines Werkmeisters im heutigen Sinne zu tun hat. Hier nun einige mögliche Übersetzungen. Da war ich Schoßkind, eigentlich Pflegling, Liebling, Künstler oder Lehrling oder Werkmeister. Schnell wird man erkennen, dass die Bezeichnung Werkmeister im heutigen Sinn nicht gemeint sein kann. Ein Werkmeister spielt nicht wie ein kleines Kind zur Freude eines Beobachters. Lesen wir Sprüche 8,24 bis 30. Bevor alles anfing, besaß mich Jehova vor seinen Werken, vor aller Zeit. Schon ewig war ich eingesetzt, von Anfang an, noch vor Beginn der Welt. Als noch keine Meere waren, wurde ich geboren. Als es noch keine wasserreichen Quellen gab. Noch vor den Hügeln wurde ich geboren. Die Berge waren noch nicht eingesenkt. Die Erde hatte er noch nicht gemacht, das feste Land und seine Felder. Als er den Himmel wölbte, war ich dabei. Als er den Kreis des Horizonts abmaß über dem Meer, als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ. Als er das Meer in seine Schranken wies, die es nicht überschreiten darf. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf dem Rand seiner Erde und es war meine Freude, bei den Menschen zu sein. Sprüche 8,24 bis 30, Neue Evangelische Übersetzung. Wie bereits gesagt, wenn wir hier auch nur einen Versuch wagen, das Wesen und die Person Gottes und seines Sohnes etwas für uns begreiflich zu machen, so sollten wir uns dessen bewusst sein, dass ein Mensch das Wesen Gottes sowie das seines Sohnes nie vollständig und absolut erklären und erfassen kann. Doch eines sagt die Bibel klar und deutlich aus: Jesus Christus ist nicht nur ein besonderer Engel, geschaffen, um einen besonderen Zweck zu erfüllen, nämlich die Erlösung des Menschen, sondern er ist Gott gleich in seinem Wesen. Es ist richtig, Jesus sagt: Mein Vater ist größer als ich. Es ist aber auch richtig, dass ihm alle Macht gegeben wurde. Matthäus 28, 18, was besagt, dass er die gleiche Macht hat wie der Vater, aber der Vater hat sie ihm gegeben, deshalb ist der Vater größer als der Sohn. Zu wem sollten wir nun beten? Jesus lehrte uns, zum Vater zu beten. Ist es dann aber verkehrt, unsere Bitten auch an Jesus zu richten? Ich glaube, davon sollte man keine Streitfrage machen, denn ob ich meine Gebete im Sinne von Bitten an Jesus Christus oder Jehova richte, sie werden erfüllt werden. Die Bibel ist voll von Beispielen, die zeigen, dass sowohl die Jünger als auch die Apostel ihre Bitten an Jesus richten. Apostelgeschichte 7,56. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Oder 1. Korinther 1,1-3. Unser Brief richtet sich auch an alle anderen, die Jesus Christus auf der ganzen Welt als unseren gemeinsamen Herrn anbeten. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus sagt gemäß Johannes 14,13-14, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Doch was die Anbetung und die Heiligung seines Namens betrifft, so gilt sie für uns Menschen nur dem Vater. Matthäus 6,9. Wenn in Hebräer 1,6 gesagt wird, wenn er, Gott, aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, dann geschieht dies im Sinne von sich hinwerfen oder unterwerfen, wörtlich unterwürfig herankriechen. Siehe Konkordantes Neues Testament. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes 1,14, Neue Evangelische Übersetzung.